Und ich bin in der Zeit sehr gewachsen, so schlimm die Zeit auch war. Man fühlt sich in der Zeit auch echt alleine, weil man halt mit keinem so richtig drüber reden kann, weil keiner das so richtig versteht. Deswegen finde ich es auch sehr wichtig, drüber zu reden, dass auch viele Leute, die in derselben Situation sind, verstehen, dass man nicht alleine ist. Und dass man aus solchen Situationen eigentlich viel stärker hervorgeht, wenn man sich da durchkämpft, als man vorher gewesen ist und viel daraus lernen kann. So schlimm die Zeit auch war, so gewachsen bin ich halt dadurch auch.
Sports. We uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Hanna, lass uns direkt mal reinstarten mit der Frage, wie haben die Olympischen Spiele 2022 dein Leben verändert?
Schon in dem Sinne viel, weil ich viel draus gelernt habe. Ich bin in der Zeit danach in ein tiefes Loch gefallen, sage ich mal so. Konnte auch echt lang nicht drüber sprechen. Klar, mit meinen vertrauten Personen schon. Aber da das Verständnis so hinzubekommen, hat auch ein bisschen gedauert bei manchen. Und ja, ich bin dann dieses Jahr erst so dazu gekommen, wirklich darüber sprechen zu können, weil man ja auch immer denkt, das schwächt einen oder das lässt einen schwächer dastehen. Ich persönlich bin aber jetzt der Meinung, dass es eigentlich eine Stärke ist, wenn man anfängt, darüber zu sprechen, weil es halt auch einfach wichtig ist, dass die Menschen außenrum und auch um die Sportler selbst herum auch so ein bisschen Verständnis dafür kriegen, dass nicht, wenn man ein Hocherlebnis hatte, danach auch alles genauso super weitergeht. Bei mir war es natürlich bei Olympia schon schwierig. Da sind ein paar Dinge vorgefallen, mit denen ich nicht so umgehen konnte. Und vor Olympia die Zeit war auch schwierig mit Covid. Wir konnten unsere Familie nicht so wirklich sehen. Und das war schon echt eine harte Zeit. Dann auch bei Olympia selbst. Die haben es da echt gut hinbekommen mit allem. Und ich hatte halt 2 Wochen vorher Covid, deswegen habe ich mir da nicht mehr so die Gedanken drum gemacht. Aber danach war es echt schwierig. Ich hatte nicht viel Zeit danach, weil ich noch in der Ausbildung war bei der Bundespolizei. Und die ging 3 Wochen nach Olympia wieder los. Bin in der Zeit umgezogen und hatte Termine, 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 wollte eigentlich mal ein bisschen abschalten, um das Ganze so ein bisschen verarbeiten zu können. Und dadurch, dass ich halt die Zeit nicht hatte, war es dann schwierig, das Ganze so zu verarbeiten, wie es eigentlich nötig gewesen wäre. Und es hat dann echt sehr lange gedauert und ich hatte lange das Gefühl, dass ich bei Olympia auch irgendwas habe liegen lassen, so von mir. Bisschen so, ja, den Spaß an der ganzen Sache. Und dann sind in dem Sommer natürlich auch noch einige Sachen vorgefallen, weil man lernt danach erstmal kennen, welche Leute zu einem stehen und welche vorher schon zu einem standen, welche erst dann dazugekommen sind, aufgrund dem Erfolg. Und ich bin in der Zeit sehr gewachsen, so schlimm die Zeit auch war. Man fühlt sich in der Zeit auch echt alleine, weil man halt mit keinem so richtig drüber reden kann, weil keiner das so richtig versteht. Deswegen finde ich es auch sehr wichtig, drüber zu reden, dass auch viele Leute, die in derselben Situation sind, verstehen, dass man nicht alleine ist. Und dass man aus solchen Situationen eigentlich viel stärker hervorgeht, wenn man sich da durchkämpft, als man vorher gewesen ist und viel daraus lernen kann. So schlimm die Zeit auch war, so gewachsen bin ich halt dadurch auch.
Ich glaube, das ist ein Punkt, den, wie du gerade schon gesagt hast, natürlich viele nicht nachvollziehen können. Und auch ich, ja, ich kann es quasi so aus der Trainerperspektive nachvollziehen, weil ich das Glück hatte, auch ein paar Athleten schon betreuen zu dürfen, die Olympiasiege gefeiert haben. Und ich weiß, was danach auch oftmals passiert, aber natürlich auf persönlicher Ebene nicht nachvollziehen kann. Und ich glaube, draußen natürlich noch viel mehr Menschen nicht unbedingt das Verständnis dafür haben, weil sie natürlich erstmal von draußen draufschauen und sich denken, What the fuck, Hanna, was willst du denn? Du bist Olympiasiegerin geworden. Wie kannst du denn scheiße gehen jetzt? Und ich glaube, das ist ein super, super wichtiger Punkt. Und vielleicht, um da so ein bisschen anzusetzen, du hast gerade gesagt, du warst vor Olympia auch noch krank, bist vielleicht dadurch auch jetzt wahrscheinlich nicht mit den krassesten Erwartungen in die Olympischen Spiele vielleicht reingegangen. Du hattest, soweit ich weiß, vorher noch auch kein einziges Weltcuprennen gewonnen, bist dann Olympiasiegerin geworden. Was ist in den Minuten, Stunden, Tagen danach so in deiner emotionalen Welt passiert?
War schwierig zu sagen. Als wir gelandet sind und zu Hause angekommen sind, hatte ich am nächsten Tag direkt natürlich Trubel, Olympiaempfang zu Hause. Der war mega. Es war echt richtig cool, so viele Menschen trotz Covid da versammelt zu haben, die für mich gekommen sind. Es war echt schön, auch wenn ich mit der ganzen Situation eigentlich erstmal so ein bisschen alleine gelassen werden wollte, um abzuschalten. Also es tut mir im Nachhinein auch echt leid, wie ich in manchen Situationen reagiert habe, weil ich einfach, ja, ich konnte damit nicht umgehen. Es ging nicht darum, dass ich dann abgehoben bin oder so durch den Sieg. Das wollte ich eigentlich immer vermeiden. Mir geht es eigentlich eher darum, dass ich danach eigentlich erstmal ein bisschen Ruhe brauchte. Und durch den ganzen Trubel ging das natürlich nicht. Und viele drumherum waren dann auch mega gehypt. Und gehypt natürlich auch mich zu sehen, ist, was ich mich, ich habe mir das früher immer gewünscht, zu Hause so erkannt zu werden und dass die Leute wissen, wer ich bin, was ich mache. Und als es dann wirklich zu dem Zeitpunkt gekommen ist, war ich damit eigentlich erstmal total überfordert, wenn man irgendwo seine Ruhe haben wollte, mit der Familie irgendwo essen war und dann immer Leute gekommen sind, hey, du bist doch Olympiasiegerin, oder? Und ich war eigentlich, mir war das eher unangenehm, das auch auszusprechen. Es ist auch immer noch, es ist schon besser geworden. Dadurch, dass ich aber halt, wie du schon sagtest, vorher noch keine richtigen Erfolge hatte und ich da eigentlich an den Start gegangen bin und Spaß haben wollte. Und dann gucken wollte, was rauskommt. Und ja, dann ist halt das rausgekommen, womit ich nicht gerechnet hatte. Womit, glaube ich, keiner gerechnet hatte. War ich halt dann so, ja, ich habe da nicht drauf hingearbeitet. Ne? Also da waren viele Athleten um mich herum, die dann danach total, auch meine Teamkameraden, total down waren, weil sie halt nicht das geschafft haben, was andere geschafft haben, was ich geschafft habe. Und ich konnte in der Situation nicht so damit umgehen, weil ich bin auch nicht so eine Person, die damit dann hausieren geht und die dann sagt, hey, geil, ich habe hier gerade was gewonnen. Ich war in dem Moment einfach im Ziel, habe gesehen, okay, da steht jetzt die Eins. Ja, ist halt jetzt so. Und ich bin da nicht so der emotionale Mensch, der das dann so positiv raushängen lassen kann. Ich bewundere Leute, die das können. Aber ich weiß nicht, mir ist das dann immer eher unangenehm, vor allem gegenüber den anderen. Wenn die sich gerade schlecht fühlen, will ich denen das nicht unter die Nase reiben, dass ich gerade besser war als sie. Weil es für die ja schon schwierig genug ist, gerade das zu verarbeiten, dass sie gerade nicht das geschafft haben, was sie schaffen wollten. Und ich aus dem Nichts einfach dahin gekommen bin und irgendwie das geschafft habe. Es war dann schon schwierig auch irgendwie, so die Darstellung zu sein und die Kriterien, sag ich mal, zu erfüllen, die die Leute von einem sehen und hören wollten. Weil du kannst ja danach auch nicht sagen, wie es in dir wirklich vorgeht. Du musst ja eigentlich das sagen in den Interviews, was die Leute hören wollen. Und das sind ja nur die positiven Dinge. Ich habe auch in jedem Interview immer nur gesagt, ja, es war richtig geil. Und im Endeffekt hätte ich mir gewünscht, ich hätte einfach mal gesagt, wie es wirklich war. Da hätte ich aber auch gewusst, dass dann direkt die negativen Kritiken kommen, weil man hat ja nur Olympiamedaille, man kommt mit einer Goldmedaille nach Hause und jetzt muss ja alles super sein. So waren ja die Erwartungen.
Du hast gerade den Punkt angesprochen, dass du dich eher so ein bisschen quasi mit der Medaille eigentlich ja fast schon verstecken wolltest, so ein bisschen. Dadurch, dass du jetzt quasi wirklich, wie du auch gerade selbst gesagt hast, so ein bisschen from Zero to Hero ein Stück weit, sag ich mal, da hingekommen bist, gibt es auch Gedanken, dass du das, ob du das überhaupt verdient hast, ein Stück weit, sag ich mal?
Ja, die Gedanken waren auf jeden Fall da. Die sind auch immer noch da, weil, wie gesagt, für mich war das lange so ein Rennen, wo ich einfach dachte, okay, mit Glück ist es jetzt halt irgendwie passiert. Ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Die Saison vorher war echt eine Katastrophe, mental gesehen, wie auch körperlich gesehen. Und ich habe viel mental gearbeitet und es ist dann halt zum richtigen Punkt, hat es halt eingesetzt. Und da bin ich auch dankbar drum, weil die Medaille öffnet einem viele Türen. Wobei ich persönlich da jetzt eh nicht so irgendwo hingehe und sage, hey, ich habe eine Olympiamedaille, gib mir bitte irgendwas. Das ist mir eher unangenehm. Und deswegen, ja, es ist halt eigentlich komisch gewesen, dann mit dieser Medaille dazustehen, überall die Medaille beihaben zu müssen. Und die Leute haben einen dann auch nur auf diese Medaille beschränkt, sage ich mal, in dem Zeitraum. Und für mich war es schwierig, dann die Hanna zu sein, die ich eigentlich bin, und die Hanna zu sein, die die Leute gerade sehen, nämlich die Olympiasiegerin mit der Medaille. Weil diese beiden Sachen zu kombinieren und alles darzustellen, so wie es sein müsste, war schwierig. Vor allem, wenn dann immer Leute da sind, sagen, du musst dahin gehen, du musst dahin gehen, du musst dahin gehen, du musst zu dem Event gehen und du musst das machen. Und bei mir war es ja jetzt wirklich nicht viel. Also es war schon ausreichend. Aber in, sag ich mal, Sportarten, die da so ein bisschen mehr im Rampenlicht stehen, ist es ja noch mehr. Und mir hat das schon gereicht. Und im Endeffekt muss man dann einfach lernen zu sagen, nein, ich gehe da jetzt nicht hin. Und für sich selber, sag ich mal, festzustellen, welche Events, welche Interviews sind jetzt wichtig oder auch für einen selber wichtig, um zu sagen, ich gehe dahin, ich mache das, das ist gut. Oder ich lasse es sein. Und mit 21 ist das halt ein bisschen schwierig gewesen, so ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Aber ja, ich habe bei einem Event auch echt lange versucht und habe 3 Monate lang gesagt, nein, ich gehe da nicht hin. Und dann kam immer einer, mein Manager, wie auch meine Mutter, die gesagt haben, Hanna, geh da hin. Bitte geh da hin. Und dann 2 Wochen vorher haben sie mich dann so weit überredet gehabt, dass ich nach 3 Monate lang Nein sagen dahingegangen bin. Und im Endeffekt hat es mir nicht viel gebracht, außer Stress. Vor allem in der Ausbildungszeit. Ich habe die Woche drauf, ich glaube, 2 Klausuren geschrieben. Und was das angeht, bin ich gestresster als beim Sport. Deswegen, ja, hat es mir im Endeffekt nicht viel gebracht. Und aus sowas lernt man halt auch wenn es wieder eine Sache war, wo man sich denkt, ja, hätte ich mir jetzt sparen können. Aber man lernt nur so.
Ja, ich habe, glaube ich, letzte Woche bei LinkedIn einen Post gelesen von Mario Götze, der darüber geschrieben hat, dass er so einen Brief verfasst hat an sein 17-jähriges oder 18-jähriges Ich. Und da hat er unter anderem davon geschrieben, dass er sich eigentlich gewünscht hätte, dass er dieses glorreiche Tor für Deutschland, das uns 2014 zum Weltmeister gemacht hat, gerne lieber mit 35 geschossen hätte und danach einfach direkt seine Karriere beendet hätte. Und jetzt war es so, dass er das halt in extrem jungen Jahren gemacht hat und eigentlich dann für den Rest seiner Karriere das Gefühl hat, immer nur auf dieses eine Tor reduziert zu werden. Inwiefern war es für dich oder ist es vielleicht immer noch wichtig, so ein bisschen aus dieser Box auszubrechen und nicht nur für dich, aber vielleicht auch für andere zu zeigen, hey, ich bin mehr als nur die Olympiasiegerin.
Ja, ich finde es auf jeden Fall wichtig, auch in normaler menschlicher Basis halt einfach als ein normaler Mensch gesehen zu werden und nicht nur auf dieses eine Event halt so zurückgewiesen zu werden, weil im Endeffekt ist jeder von uns noch ein ganz normaler Mensch und nur weil man eine Medaille mehr oder weniger im Schrank hat, heißt es nicht, dass man dadurch ein besserer Mensch geworden ist. Man bleibt immer, also zumindest hatte ich das Gefühl, klar verändert man sich, man wird erwachsener, man lernt mit den Situationen anders umzugehen. Aber im Endeffekt ist man trotzdem noch ein normaler Mensch. und sollte nicht nur darauf zurückgewiesen werden, dass man jetzt eine Medaille mehr hat oder weniger. Klar bringt es einen im Leben schon ein bisschen weiter, aber jetzt auch nicht unbedingt so, dass man zum Beispiel, also zumindest in Deutschland jetzt nicht, dass man danach ausgesorgt hat. Man muss ja trotzdem noch gucken, was mache ich in der Zukunft. Ich bin ja bei der Bundespolizei, ich habe dieses Jahr meine Ausbildung zu Ende gemacht und da ist halt meine Zukunft und mir war die Ausbildung auch total wichtig. Ich war nie so der Lernmensch. Komischerweise bin ich in eine Klasse gekommen, die nur mit Strebern gefüllt war. Und diese Ausbildung hat mir sehr viel Halt gegeben, sehr viel Unterstützung und auch in der Zeit nach Olympia war es halt so, dass ich froh war, von zu Hause erstmal Abstand zu haben von diesem Trubel, weil ich hier am Chiemsee einfach in der Ausbildung unter all den Sportlern wie fast ein normaler Mensch gesehen wurde. Und das war halt genau das, was ich eigentlich gebraucht habe. Und die konnten zwar alle nicht so ganz nachvollziehen, was ich halt da gedacht habe. Ich wurde auch von manchen Sportlern auch letztes Jahr oder dieses Jahr noch angesprochen, hey, du hast eine Olympiamedaille. Und für mich ist das halt einfach so, ja, ich hab sie, aber ja, ist halt so. Ist jetzt nicht so, dass ich da sagen würde, hey, guck mal, hier. Ich habe die auch echt ewig lang danach, wenn ich sie nicht auspacken musste, habe ich sie nicht ausgepackt. Ich weiß gar nicht, wann ich die das letzte Mal angeguckt habe. Und dann kamen auch immer die Fragen, ja, hat sie jetzt schon einen besonderen Platz? Die liegt gerade im Kleiderschrank. Keine Ahnung. Und ja, das Verständnis ist halt da so ein bisschen schwierig rüberzubringen, dass da nicht immer alles glatt läuft. Aber ich denke, dass jetzt dadurch, dass auch bei Simone Biles das so ein bisschen publiker geworden ist nach 21, dass da auf jeden Fall mehr Wert drauf gelegt wird und dass da das Verständnis auch schon ein ganz anderes Level erreicht hat, als es vorher war. Und wenn man sich jetzt auch mal damit beschäftigt und sieht, wie viele Sportler eigentlich auch damit zu tun haben, egal ob Medaille oder nicht. Das ist schon krass, wenn man da mal drüber nachdenkt. Weil ich hatte jetzt auch eine Freundin, die hat einen Erfolg gefeiert, auch sehr jung. Und ich habe ihr direkt gesagt, wenn du Probleme hast, melde dich bei mir. Und dann hat sie sich im Sommer bei mir gemeldet und ihr ging es halt genauso wie mir damals. Und das fand ich schon sehr, sehr krass, weil sie dachte auch, sie sei alleine. Und dann habe ich ihr halt erstmal klar gemacht, du bist nicht alleine. Guck dir alleine die jetzt die Simone Biles Doku an oder die ganzen Sportdokus mit der Sprintserie. Da sind die Themen mir auch so ein bisschen mit aufgegriffen. Zwar oberflächlicher als bei der Simone Biles Doku, aber die geben auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Aufschluss darüber. Was ich auch sehr wichtig finde, dass man sich als Sportler damit auch beschäftigt, was sein könnte, weil darauf wurde ich nicht vorbereitet. Das haben eigentlich immer nur alle so gesagt, Olympia ist magisch. Zumindest hatte ich das so die Auffassung und dachte, ich komme da hin und alles ist so Regenbogenfarben und glitzernd und alles schön. Und im Endeffekt ist es der größte Stress, den man eigentlich erfährt, alle 4 Jahre, weil die Trainer komplett unter Druck stehen. Klar, die Erfolge müssen da sein, damit der Sport weiterleben kann. Und das kriegt man halt vorher eigentlich gar nicht mit. Und auch, dass man trotz Erfolg in so ein Loch fallen kann, ist halt nicht so im Kopf gewesen.
Du hast auch gesagt, dass du für dich natürlich viel mit dir selbst ausmachen musstest, dich keiner wirklich darauf vorbereitet hat, dass ja es auch andere gibt, denen es auch so geht. Wann war für dich der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, du bist nicht allein, und wann war der Punkt, wo du vielleicht dann auch irgendwie aktiv nach Hilfe gefragt hast?
Das ist eine gute Frage. Also aktiv nach Hilfe gefragt habe ich letztes Jahr. Also es hat 1 Jahr quasi gedauert, 1,5 Jahre. War aber auch, ich wollte das eigentlich eher so über das private Leben laufen lassen. Aber im Endeffekt hängt ja alles zusammen. Und deswegen ging es dann auch so in die sportliche Ebene mit rein. Und da habe ich auch mich besser kennengelernt und ja, besser gelernt einzuschätzen, in welchen Situationen ich was machen muss, um wieder runterzukommen. Und ja, ich meine, mein Freund, den hat es eigentlich am härtesten getroffen, weil der hat halt die kompletten Launen immer mitbekommen. Und das war schon auch eine harte Zeit für ihn, glaube ich. Weil wir wohnen hier, ich wohne 7 Stunden von zu Hause entfernt, er 5. Und da hat man halt nur Sicht. Und klar, übers Telefon kann man mal mit den Eltern reden, aber im Endeffekt hat es bei meinen Eltern auch ziemlich lang gedauert, bis sie das so verstehen konnten. Hatte ich zumindest das Gefühl. Aber jetzt sind sie auf jeden Fall so weit, dass sie es verstehen und wissen, dass nicht alles so gemacht werden muss, wie man es denkt. Trotzdem geben sie mir den Halt und meine Mutter, die ist auch sehr auf das Mentale fixiert. Deswegen, ich habe relativ früh gelernt, was das Mentale ausmacht. Bin ich auch sehr dankbar für. Und meine Mutter hat mich dann immer so in die Richtung gedrängt, was ich machen kann, was mir helfen könnte und mir da gezeigt, was für Auswege es halt auch gibt. Deswegen bin ich da eigentlich schon relativ reflektiert. Aber man braucht halt trotzdem, man kann nicht alles alleine machen. Also man braucht schon auf jeden Fall Unterstützung.
Kurzer Hinweis für dich, bevor es mit dem Interview hier weitergeht. Wenn du deine mentale Stärke auf das nächste Level bringen willst und nicht nur in der Lage sein willst, konstant gute Leistungen zu zeigen, sondern dich dabei auch richtig gut fühlen willst und deine Journey genießen willst, dann check auf jeden Fall jetzt die MindExports Membership. Du kannst noch heute starten für 1 €. Den Link dazu findest du direkt in den Shownotes oder unter mindec-sports.io.
In diesen 1,5 Jahren oder 1 Jahr, bis du dann hier wirklich auch Support geholt hast. Was sind die Gedanken, die dir durch den Kopf gegangen sind, oder welche Gedanken haben dir irgendwie den meisten Schlaf geraubt in der Zeit?
Eigentlich so dieses, wenn ich das jetzt so sagen würde, dieses bin ich gut genug für das, weil ich war halt auch vor Olympia verletzt. Ich hatte 2,5 Jahre lang Knieprobleme, habe dementsprechend auch nicht wirklich trainieren können. Vor Olympia nicht, wie auch nach Olympia nicht. Und das war halt nochmal so ein Punkt, der dazu kam, weswegen ich auch dachte, ich verdiene es eigentlich gar nicht. Und dann kam nach Olympia natürlich der mentale Stress und da habe ich auch 7 Kilo zugenommen, keine Muskelmasse. Und habe mich dazu dann noch mega unwohl gefühlt. Und dann konnte ich nicht so trainieren, wie ich es eigentlich gerne gemacht hätte. Hatte dann durch den Olympiasieg musste ich mich nicht qualifizieren für die Weltcup-Saison und habe dann kurz vor der Saison noch eine Eigenbluttherapie gemacht. Das gegen meinen Knieschmerz halt. Das hat auch sehr gut geholfen. Trotzdem bin ich in die Saison gegangen und dachte mir so, boah, das kann nichts geben. Und aus irgendeinem Grund habe ich dann den ersten Weltcup gewonnen. Und das hat mir dann so gezeigt, okay, also irgendwie ist es doch noch da, auch wenn ich es nicht verstehen konnte, aber die Saison, die lief dann echt ganz gut dafür, wie es eigentlich war. Und ja, dann habe ich mich doch wieder zurückgefunden, auch wenn es trotzdem noch so, sag ich mal, so ein Teil gefehlt hat. Und dann habe ich letztes Jahr meinen Trainer gewechselt, was mir auch schwer gefallen ist, weil mein Trainer war für mich so die Vertrauensperson Nummer 1 eigentlich im Sport gesehen. Und mit dem habe ich über alles geredet. Ohne den hätte ich das bei Olympia auf jeden Fall nicht überstanden. Und dann wurde mir nach Olympia schon gesagt, ich soll einen Trainer wechseln. Da habe ich mich aber nicht in der Lage dazu gefühlt, weil einfach die ganze Gesamtsituation nicht dazu geeignet war, so. Und dann habe ich letztes Jahr gewechselt, habe dann das erste Mal so wirklich richtig durchtrainiert, habe mich mega gut gefühlt und dann lief die Saison auch ganz gut, so an sich nicht so, wie ich erhofft hatte, aber trotzdem gut. Und es zeigt sich auf jeden Fall, dass da so dieser Funke, wo ich das Gefühl hatte, der fehlt immer noch, der fehlt auch immer noch. Aber es ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und ich komme jetzt in ein paar Wochen wieder nach Peking zurück und schau mal, was das da für Erinnerungen weckt und ob ich meinen Funken, den ich da hatte, weil mir die Bahn einfach mega Spaß gemacht hat von Anfang an, ob ich das auch wieder zurückkriege und vielleicht wieder mit nach Hause nehmen kann.
Super spannend und ich glaube gerade das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, ist so ein wichtiger Punkt, weil du ja vorhin auch schon meintest, dass du ein bisschen das Gefühl hast, so ja, Spaß und Freude sind irgendwie so ein bisschen in Peking liegen geblieben und dieser Funke ist noch nicht so 100% wieder zurück. Wie schwer war es dann für dich, dich trotzdem weiter so durch die Weltcup-Saison, sag ich mal, vielleicht ein Stück weit auch durchzukämpfen, immer in dem Wissen, dass es da diesen Teil gibt, der gerade für dich nicht greifbar ist?
Also im Endeffekt habe ich nach Olympia wirklich auch sehr lange darüber nachgedacht, ob ich nicht aufhöre. Und hätte ich die Ausbildung nicht gehabt, hätte ich mit Sicherheit aufgehört, weil da war dann der einzige Grund, wenn wir haben ja dieses die Sportförderung in der Bundespolizei und unsere Ausbildung geht statt 2,5 Jahre 4 Jahre und immer nur 4 Monate im Jahr. Und ich war da im 2. Jahr der Ausbildung und danach hätte ich dann in ein normales Ausbildungszentrum gehen müssen. Und das war so der einzige Grund, der mich in dem Jahr quasi dazu gehindert hat, aufzuhören, weil ich da echt absolut keine Lust drauf hatte. Und dann letztes Jahr, als ich angefangen habe, wirklich normal zu trainieren und zu sehen, dass da Verbesserung kommt, da habe ich auch den Spaß wieder gefunden und da zumindest im Sommertraining und das Fahren, das macht mir auch immer noch Spaß, aber es ist halt trotzdem nicht mehr, sag ich mal, so jungfräulich, wenn man es so sagen kann. Bei Olympia war es wirklich so, weil mich auch viele danach gefragt haben, was waren deine Gedanken vor dem letzten Lauf? Weil ich ja nach dem dritten, wir haben ja 4 Läufe, und nach dem dritten Lauf war ich schon auf 1, glaube ich. Und da haben mich viele gefragt, was war dein letzter Gedanke, als du am Start standest? Und ich dachte mir wirklich, okay, Hannah, hab jetzt einfach Spaß. Genieß es. Und dieses Freiheitsgefühl, das ist halt das A und O, was meiner Meinung nach dazu führt, dass man Erfolge feiert und seine Gedanken so zu steuern, dass man dieses Gefühl nicht loslässt, sondern dass man keine anderen Gedanken zulässt und einfach nur daran festhält, Spaß zu haben und es zu genießen. Das musste ich echt lernen, so wiederzufinden, weil diese Gedanken, bin ich gut genug? Oh, jetzt könnte das und das und das passieren. Jetzt muss ich das machen, um die Anforderungen zu erfüllen. Die kommen halt immer wieder. Und da dieses Lockere wieder reinzubringen, das ist halt so schwierig.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Vor allem natürlich auch in einer Sportart, wo es ja auch wichtig ist, dass du einfach so deinen Schlitten, sag ich mal, ein Stück weit laufen lassen kannst im Eiskanal und halt nicht komplett verkrampft bist. Also ich kenne die Perspektive aus der anderen Seite, nicht mit Kopf über, sondern mit Beinen voran, aus einer Zusammenarbeit mit einer Athletin, wo wir auch viel über das Thema gesprochen haben und eigentlich die letzten 2 Jahre sehr, sehr intensiv daran gearbeitet haben, genau diese Spaßkomponente immer mehr in den Vordergrund zu stellen oder da die richtige Mischung zu finden aus Ambition und Spaß. Und letztendlich beides miteinander zu kombinieren. Was würdest du sagen, ist so das, was dir am meisten geholfen hat, dieses Loch zu überwinden und jetzt das Gefühl zu haben, dass du mehr und mehr so diesen Spaß für dich auch wiederfindest?
Man muss halt weitermachen. Also egal wie scheiße es ist, du musst halt irgendwo weitermachen, um aus dem Loch wieder rauszukommen. Weil wenn du in diesem Loch bist und sagst, oh, mir geht's so scheiße, mir geht's so scheiße, es geht gar nichts, ich mache jetzt gar nichts mehr, dann kommst du auch nicht raus. Du musst halt einfach einen Weg finden, dich abzulenken und weiterzumachen, vielleicht auch mehr mit Freunden zu machen oder sich nochmal ein Hobby zu suchen und sich dahingehend auch mal von dem normalen Geschehen so ein bisschen abzulenken und einfach die Freizeit ein bisschen zu gestalten mit Sachen, die einem Spaß machen und sich dann im Endeffekt auch einfach mal Hilfe zu suchen, um sich auszusprechen oder um Taktiken zu lernen, wie man aus so einem Loch auch wieder rauskommen kann. Das ist halt sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach. Und finde ich, sollte auch normalisiert werden und nicht als das strenge Tabuthema gesehen werden, weil im Endeffekt haben es nicht nur wir Sportler, es haben ja auch ganz normale Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen oder auch Jugendliche und die gerade in der Pubertät sind und Schwierigkeiten haben und nicht trauen, sich darüber auszulassen. Es ist im Endeffekt was komplett Normales, was jeder von uns in seinem Leben bestimmt mindestens einmal durchmachen muss. Und da ist es wirklich wichtig, einfach drüber zu sprechen und sich Hilfe zu suchen.
Mir kam gerade noch eine, glaube ich, wichtige Frage dazu, die, glaube ich, viele auch immer davon abhält, dieses Loch irgendwie auch wieder verlassen zu können, weil gerade im Leistungssport, glaube ich, noch mal mehr geht es natürlich auch darum, einfach ja natürlich eine gewisse Stärke zu zeigen und eben so diese Komponente, okay, ich gestehe mir auch meine Schwäche ein, vor allem natürlich auf mentaler Ebene noch nicht so etabliert ist, wie es vielleicht sein müsste. Inwiefern gab es auch einen Teil von dir, der anfangs so komplett gegen dieses Loch angekämpft hat? Also im Sinne dessen, dass du gesagt hast, so, hey, ich muss doch aber jetzt eigentlich glücklich sein, so, ich muss doch jetzt weitermachen und so. Also wie lange hat es gedauert, bis du überhaupt erstmal akzeptieren konntest, dass du gerade in diesem Loch drin bist? Oder war das für dich relativ schnell und es gab diesen Kampf dagegen gar nicht?
Also, ich glaube, das war schon relativ schnell, weil ich halt gemerkt habe, dass es mir nicht gut geht. Aber im Endeffekt hatte ich da halt dann auch so viele Termine, so viele Interviews, wo ich immer sagen musste, wie gut es war und wie cool die Zeit war. Und das hat das Ganze, finde ich, noch mal so ein bisschen verschlimmert, weil du machst dir selber ja damit auch was vor. Und klar kann es im Endeffekt vielleicht auch ein bisschen helfen, wenn du sagst, es war gut, aber wenn du selbst davon nicht überzeugt bist, ist es halt schwierig, dir das so einzureden. Und da halt immer die andere Person zu sein und irgendwas darzustellen, was man im Endeffekt gar nicht ist, ist halt schon sehr schwierig gewesen. Ich glaube, dafür habe ich es trotzdem ganz gut verkauft, auch wenn ich nie wusste, was ich sagen sollte. Aber eigentlich war es schon relativ schnell klar, dass ich damit erstmal ein bisschen Ruhe brauche. Und dieser ganze Trubel drumherum hat natürlich irgendwie dann mit Übergang zur Ausbildung gar nicht aufgehört. Ich hatte dann zwar, sage ich mal, das Glück, dass ich hier 7 Stunden von zu Hause weg war und ich nicht zu jedem Interview kurz hinfahren konnte, wie es manche erwartet haben, konnte ich immer schön viel auf die Ausbildung schieben. Aber hätte ich das nicht gehabt, wäre ich zu Hause gewesen, wüsste ich nicht, wie ich da dann reagiert hätte und wie lange ich da gebraucht hätte.
Würdest du sagen, dass du mittlerweile an einem Punkt angekommen bist, wo auf Basis dessen, wie es dich als Persönlichkeit weitergebracht hat, sogar dankbar sein kannst für diesen Prozess, oder bist du da noch nicht?
Doch, ich bin auf jeden Fall dankbar, weil ich halt gemerkt habe, dass ich dadurch gewachsen bin und ja, mich ein bisschen besser auch kennengelernt habe, wie ich auf Situationen reagiere. Und ich bin so an sich schon relativ selbstreflektiert, auch weil ich durch meine Mutter so aufgewachsen bin. Aber auch wie dann manche Dinge ablaufen und was man eigentlich machen müsste, was man vorher nicht weiß und wie man in solchen Situationen reagieren sollte, ist halt schon eine Sache, die man erstmal lernen muss. Und wenn dann der größte Erfolg, den man als Sportler erreichen kann, der erste Erfolg ist, wird man natürlich so ins kalte Wasser geschmissen, dass man überhaupt gar nicht weiß, was man überhaupt machen soll. Da kamen dann Erwartungen an von manchen Personen, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Die für andere Sportler, die schon viel länger im Geschäft sind, natürlich total selbstverständlich gewesen sind. Aber ich habe da halt nicht drüber nachgedacht, weil ich gar nicht wusste, wie man in solchen Situationen reagiert, wenn man mal was gewinnt. Deswegen bin ich ganz froh, dass das so gekommen ist, auch wenn es hart war. Aber im Endeffekt sind danach auch so viele Sachen passiert, die mir im weiteren Leben auch helfen. Und ich bin auf jeden Fall nicht mehr ganz so zurückhaltend, wie ich zu der Zeit war, und habe auch gelernt, mal meine Meinung zu sagen und für mich einzustehen, was im Sport oft auch sehr wichtig ist. Deswegen war es schon ganz gut so.
Du hast vorhin noch gesagt, ich glaube, das schließt ein bisschen anders an, was du gerade noch erwähnt hast, dass es sozusagen auch das ein oder andere Event natürlich danach gab, wo du vielleicht nicht hingehen wolltest, dann vielleicht auch von außen ein bisschen der Druck da war, doch dahin zu gehen, du an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nachgegeben hast. Und dann bist du eben natürlich auch so in diesem Zwiespalt, wie du vorhin schon gesagt hast, dass es nicht so ist, als hättest du mit dem Olympiasieg ausgesorgt für den Rest deines Lebens und kannst dann tun und lassen, was du willst, sondern natürlich auch aus sportlicher Perspektive, finanzieller Perspektive einen gewissen, ja, Druck, sag ich mal, dahinter auch, um einfach das auf dem Level weitermachen zu können, wo du bist. Inwiefern hast du da auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, sag ich mal, ein Stück weit fremdgesteuert zu sein, weil du gar nicht so hundertprozentig selbst entscheiden kannst, in welche Richtung geht es, sondern irgendwie auch so viele äußere Faktoren bestimmen, wohin musst du gerade gehen?
Also es war ganz lustig. Das beantwortet es eigentlich ganz gut, weil alle Leute, die mich gut kannten, haben mir nach Olympia gesagt: Hanna, seit wann kannst du so gut reden? Seit wann kannst du so gute Interviews geben? Und ich mir dann im Endeffekt auch dachte: Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie ist es halt so gekommen. Es war halt irgendwie da. Ich bin eigentlich auch so ein Wettkampftyp und sehe dann solche Sachen auch als so Extremsituationen, sage ich mal, an. Und irgendwie habe ich es dann hingekriegt, mich da jedes Mal zusammenzureißen und gute Interviews hinzulegen. Aber hatte trotzdem, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, es war ja nie das, was ich eigentlich hätte sagen wollen. Dementsprechend finde ich schon, dass da eigentlich schon das meiste fremdgesteuert war, irgendwie.
Wenn du nochmal so gedanklich zurückreisen könntest zu dem Tag des Olympiasiegs und der Version quasi von dir, die gerade Olympiasiegerin geworden ist, ein, zwei Tipps mitgeben könntest, was würdest du dir selbst sagen?
Ich würde mir sagen, dass ich es genießen soll, die Medaille nicht verstecken soll. Es war auch ganz lustig, da gibt es auch eine Story zu. Wir hatten ja nachts quasi Rennen. Also wir waren zu der Peking-Zeit, sage ich mal, war ich im Hotel, beziehungsweise im Olympischen Dorf wieder, ich glaube so um 24 Uhr. Und hatte dann noch komplett meine Bahnsachen an, von der Siegerehrung. Und dann hatten wir hinterher noch, da gab es so eine Game Area. Und da war relativ viel Platz und da haben sich dann die ganzen Skeletonfahrer noch getroffen, weil es war dann ja auch der letzte Tag. Am nächsten Tag mussten wir alle schon so gut wie abreisen. Und da haben wir dann noch ein bisschen gefeiert und ich hatte halt die ganze Zeit meine Medaille unter meiner Jacke. Und dann kam eine Kanadierin an und meinte: Sag mal, trägst du eigentlich deine Medaille die ganze Zeit mit dir? Ich so: Ja, hier. Und dann sie so: Ja, zeig die, pack die aus. Und hat mich da halt die ganze Zeit ermutigt und mir war das halt mega unangenehm. Aber ich finde, ich hätte einfach zu der Zeit mir gewünscht, dass ich schon selbstbewusster gewesen wäre und da nicht so viel drüber nachgedacht hätte, was denken jetzt andere von mir? Denken die, ich habe das jetzt verdient oder nicht? Ich bin zwar sehr kopfgesteuert und denke viel zu viel nach, aber manchmal sollte man das halt auch einfach mal abstellen und genießen. Und das hätte ich mir zu der Zeit schon sehr gewünscht, dass ich einfach mal abgeschalten hätte und genossen hätte und nicht so viel drüber nachgedacht hätte. Und da schon so ein bisschen gewusst hätte, was vielleicht auf mich zukommt.
Du hast anfangs gesagt, dass du dich grundsätzlich auch auf die Spiele schon auch mental gut vorbereitet hast, dass auch deine Mom dir in der Vergangenheit immer wieder Impulse mitgegeben hat, was so diese mentale Arbeit angeht. Wie wichtig ist so mittlerweile dieser Part für dich in deiner Vorbereitung geworden?
Sehr wichtig. Ich sag mal so, ich gehe zwar den Weg des geringsten Aufwandes, der funktioniert für mich aber sehr gut. Ich merke selber, dass der bei mir sehr anschlägt. Ich finde es manchmal auch sehr lustig, dass das dann halt so funktioniert. Hätte ich auch nie gedacht. Aber ich habe halt sehr früh auch schon gemerkt, wie wichtig das ist. Ich hatte mal eine Saison, da hatte ich ziemlich viel Stress mit einer Teamkollegin und da bin ich so schlecht gefahren und wusste gar nicht, woran es liegt, bis mir dann irgendwann aufgefallen ist: Hey Hanna, dir geht's gerade schlecht, warum fährst du schlecht? Ist ja kein Wunder. Und deswegen lege ich da sehr, sehr, sehr viel Wert drauf und mir ist es eigentlich klar, Training ist auch wichtig, aber wenn das Mentale nicht stimmt, da hilft dir dein ganzes Training auch nicht. Deswegen mache ich da schon sehr viel, aber ich mache auch sehr viel spontan. Wenn ich jetzt merke, ich brauche gerade das oder ich muss gerade irgendwie mich ablenken. Und letztes Jahr habe ich mich auch manchmal ziemlich verrückt gemacht, weil wir das erste Mal die Situation hatten, dass wir aufgrund einer Rennserie, die weggefallen ist, hatten wir einen Platz mehr im Weltcup, aber für die Weltmeisterschaft trotzdem nur die 3 Plätze und mussten uns dann halt dafür ausfahren und hatten halt Heim-WM in Winterberg, meine Heimbahn. Und da dachte ich mir die ganze Zeit, okay, Heim-WM, Hanna, du musst dich qualifizieren. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, weil ich auch wirklich so schlecht gefahren bin, ich muss was tun. Weil so kann es nicht weitergehen. Und dann habe ich was getan. Und so lustig es klingt, ich habe dann danach direkt den ersten Weltcup gewonnen.
Was hast du?
Und ja, ich halte das immer so ein bisschen geheim für mich.
Teilen, was du gerne teilen willst, du musst nicht deine Secrets hier preisgeben.
Ich kann dir nur sagen, dass es auf jeden Fall der geringste Aufwand ist und dass es mir sehr, sehr hilft. Es hilft natürlich nicht jedem so extrem, aber ich bin dafür sehr aufgeschlossen und mir hilft sehr gut. Alleine auch wenn ich schon weiß, dass alle Leute hinter mir stehen. Also ich persönlich habe eigentlich von außen nicht so richtig den Druck, den hatte ich noch nie. Ich mache mir selber den größten Druck eigentlich. Und wenn ich merke, es geht zu weit und ich gucke zu viel auf die Zeiten, ich vergleiche mich zu sehr und ich sage vor dem zweiten Lauf, okay, jetzt musst du noch einen Lauf runterbringen, dann hast du das sicher, dann ist halt Sense. Dann weiß ich ganz genau, gut, jetzt geht's nicht. Und bei der WM war es auch so in Winterberg. Da war ich wirklich, ich habe mich 3 Läufe, habe ich richtig gut. Ich habe nicht auf die Zeiten geguckt, gar nichts, ich wusste gar nichts. Und dann vor dem vierten Lauf bin ich so durchgedreht. Das war schon wieder so typisch irgendwie. Und da habe ich schon die ganze Zeit gesagt, nein, weg mit den Gedanken. Dann kam sie wieder, nein, weg damit. Und ich konnte irgendwie nicht dagegen ankämpfen. Und dann stand ich am Start als letzte Starterin. Und dann hat es angefangen zu schneien. Und dann dachte ich mir, ja, super. Das war jetzt irgendwie schon wieder ein bisschen vorhersehbar.
Was hast du in dem Moment gemacht, um trotzdem einen guten Lauf runterzubringen? Also für alle natürlich, die sich vielleicht im Skeleton nicht so gut auskennen. Schnee ist grundsätzlich im Eiskanal nicht unbedingt das, was du haben willst, um deine schnellste Zeit runterzubringen. Wie hast du es trotzdem geschafft?
Ich bin einfach so schnell gelaufen. Ich glaube, das war meine schnellste Anschubzeit, die ich da hatte. und dachte mir, okay, mach einfach dein Ding, lass es laufen und dann schauen wir, was bei rumkommt. Ich kann natürlich nicht sagen, wie es gelaufen wäre, wenn der Schnee nicht da gewesen wäre. Die Kanadierin, die hat da schon 4 super Läufe runtergehauen. Die war sehr stark und deswegen, ich weiß nicht, ob ich gewonnen hätte, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich bin mit dem dritten Platz sehr zufrieden gewesen, auf jeden Fall, bei einer Heim-WM eine Medaille zu holen. Das habe ich mir immer erträumt. Und da kann man mit einer Bronzemedaille auch zufrieden sein. Vor allem nach den Bedingungen, mit dem Rennen, mit den geringen Abständen hätte ich auch mal schnell von 1 auf 10 fallen können. Deswegen, war das schon ganz okay so. Aber es ist halt immer ärgerlich, wenn man dann am Start steht und sieht, okay, vorher war alles gut und ausgerechnet vor dir fängt es jetzt an zu schneien. Kann man halt nichts mitmachen. Ne? Es ist halt so bei einer Outdoor-Sportart. Sehe ich bei meinem Freund auch immer, der ist Skispringer. Kommt der Wind mal schlecht, dann hast du halt Pech, ne?
Absolut. Ich habe noch zwei Fragen an dich, Hanna, plus unsere allgemeine Abschlussfrage hier. Du hast gesagt, du merkst für dich natürlich grundsätzlich, dass sich dieses Thema, ja, nennen wir es mal mentale Gesundheit oder packen wir es mal unter diesen Schirm, schon auch verändert hat, dass mehr Aufmerksamkeit da ist. Was würdest du dir für die Zukunft vielleicht auch für junge Sportlerinnen, Sportler, die in eine ähnliche Situation vielleicht reinkommen, wie du es bei Olympia warst, wünschen, damit es für die einfacher wird?
Ich würde mir wünschen, dass das Ganze so ein bisschen sensibilisiert wird, dass vor allem das Umfeld, das nächste Umfeld, da vielleicht vorher schon weiß, was kommen könnte und darauf dann reagieren könnte. Und dass man dann, klar, man steht nicht alleine da, aber dass man dann trotzdem schon mal, die Familie so weit hat, dass die wissen, was man machen kann. Und das ist vor allem für junge Athleten meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, die noch nicht viel Erfahrung haben, dass da das richtige Umfeld drum ist und dass auch die Trainer richtig reagieren. Ich finde das echt krass, wenn man es sieht bei der Simone Biles, wie die Trainer da auch drauf reagieren. Ich finde es schon sehr beachtenswert, weil so müsste es meiner Meinung nach eigentlich laufen. Und es ist immer schwierig, man ist als Frau einfach ein bisschen emotionaler und ich heule auch ganz gerne. Und damit können halt viele nicht mit umgehen. Aber es ist halt einfach was ganz Normales und ich finde, dass das mehr Aufmerksamkeit genießen sollte, auch wenn es ein negatives Thema ist. Aber es hat ja schon mehr Aufmerksamkeit bekommen, mehr Sportler reden darüber und ich denke, dass wenn es so weitergeht, dass vielleicht auch Sportler, die selbst noch nicht damit zu tun hatten, auch aufmerksam darauf werden und sich selbst irgendwo vorbereiten können.
Wir bewegen uns jetzt langsam in Richtung deiner Wintersaison wieder. Vorolympische Saison 2026 sind die nächsten Spiele. Was ist deine Intention für die kommende Wintersaison?
Ja, ich hatte einen relativ schwierigen Sommer. Die letzten 2 Monate, ja, fast 3 Monate, konnte ich nicht so trainieren, wie ich es mir erhofft hatte. Vorher auch schon nicht, aber dann kam noch mal ein Thema dazu, was es ein bisschen erschwert hat, was mir mental auch viel zugesetzt hat. Ich habe es dann aber irgendwann angefangen zu akzeptieren, habe jetzt letzte Woche tatsächlich wirklich genau 1 Woche vor Saisonbeginn erst meine Sportfreigabe bekommen. Und deswegen, ich bin auf jeden Fall nicht auf dem Level, wo ich gerne sein möchte, um in die Saison zu starten. Ich habe jetzt Glück, dass ich schon gesetzt bin für den Weltcup und habe jetzt erstmal die ersten 4 Wochen keinen Wettkampf, kann somit auch noch versuchen, halbwegs normal zu trainieren, mich darauf vorzubereiten und da so ein bisschen das Beste noch rauszuholen. Aber sonst muss ich schauen, wie es läuft und lass es auf mich zukommen. Das ist eigentlich immer mein Motto. Ich muss versuchen, da einfach das Beste rauszumachen. locker zu bleiben. Und ich denke, dann wird es schon laufen. Ich meine, wir fangen in Asien an. In Südkorea war ich noch nie. Deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Peking bin ich sehr gespannt. Das erste Mal nach Olympia wieder dahin zu gehen. Mir hat die Bahn sehr viel Spaß gemacht, aber ich weiß nicht, wie ich reagieren werde, wenn ich wieder vor Ort bin. Deswegen mal schauen. Die Ansprüche sollte ich auf jeden Fall erstmal nicht so hoch stellen.
Alright, Hanna. Ich habe noch eine letzte Frage. Wir haben hier eine kleine Tradition angestoßen, dass immer der letzte Podcast-Gast eine letzte Frage dalässt für den nächsten Podcast-Gast. Dementsprechend, deine letzte Frage ist hier, worauf bist du am meisten stolz?
Ich bin am meisten stolz auf mein Umfeld, meine Heimat. Ich komme ja aus dem Sauerland. Und werde auch von meiner Heimatstadt Schmallenberg gesponsert. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf, weil ich weiß, die stehen alle hinter mir, egal was passiert, egal ob ich die Saison jetzt gefahren wäre oder nicht, die wären alle für mich da gewesen. Und dass ich mir das so erarbeitet habe, das hätte ich vorher nie erwartet, aber das macht mich stärker. Und wenn ich weiß, dass die Leute hinter mir stehen, kann ich auch mit einem beruhigterem Gewissen an den Start gehen.
Danke dir fürs Teilen und danke dir generell für deine Offenheit. Du hast so viel über Simone Biles gesprochen oder sie immer wieder erwähnt. Auf der anderen Seite glaube ich, das, was du hier gerade tust, ist genauso wertvoll, auch wenn wir noch nicht dieselbe Reichweite hier vielleicht haben wie Simone Biles mit ihrer Netflix-Doku und allen Themen, die da rundherum passiert sind. Trägst du natürlich auch einen riesengroßen Teil dazu bei, dass es vor allem hier auch in Deutschland nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass der Support größer wird, das Verständnis größer wird. Und von daher danke dir auf jeden Fall auch fürs Teilen deiner Story und danke, dass du hier warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, ich konnte alles verständlich erklären.
Definitiv. Danke dir, Hanna.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da, gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple, denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen, weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier den Podcast abonnierst und eine Bewertung dalässt und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.